Deutschlandfunk, Information und Musik.
Sie leben dort nicht, sie sind nicht für die Folgen verantwortlich, sondern sie genießen den Euro, der viel wert ist, können dort günstig einkaufen, während die andere Hälfte der Türkei mit Armut zu tun hat und mit Demokratieabbau.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir über das Wahlverhalten türkischer Staatsbürger in Deutschland. Die Almanje, wörtlich übersetzt Deutschländer, wie sie in der Türkei genannt werden, haben letzten Sonntag mit einer Zweidrittelmehrheit für den alten neuen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Als das Wahlergebnis verkündet wurde, gab es in zahlreichen deutschen Großstädten Autokorsos und rote Halbmondflaggen auf den Straßen. Ganz anders etwa sieht es aus, wenn man in andere Einwanderungsländer wie die USA, Kanada oder Großbritannien schaut. Bei den dort ansässigen Auslandstürken lag Erdogans Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu mit Abstand vorne. Wer sind die Leute in Deutschland, auf die sich der autoritäre, rechtskonservative Erdogan bei jeder Wahl verlassen kann? Das habe ich vor der Sendung Yunus Ulusoy von der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung in Essen gefragt. Übrigens eine der Erdogan-Hochburgen.
Die Deutschländer, Türken, sind ein Abbild der Hochburgen von Erdogan in der Türkei. Wenn Sie die Wahlergebnisse sich mal anschauen auf der geografischen Karte der Türkei, dann hat die Opposition nur an den Küstenregionen der Türkei und in den Metropolstädten Ankara und Istanbul gewonnen, sowie in den kurdischen Gebieten. Ansonsten im Kernland Anatolien an der Schwarzmeerküste erreicht Erdogan ähnliche Werte, wie er sie unter Deutsch-Türken in Deutschland erreicht. Das heißt, im Zuge der Arbeitsmigration sind nach Deutschland in erster Linie nicht die Eliten der Türkei eingewandert, sondern Leute, die mit ihrer Muskelkraft und ihrer Gesundheit in der deutschen Arbeitswelt funktionieren konnten. Das waren in den 60er Jahren Menschen aus dem ländlichen Raum der Türkei, die in der Türkei auch konservative Parteien gewählt haben. Dass sie heute Erdogan wählen, liegt einfach in dieser Tradition.
Und diese Leute, die jetzt gewählt haben, ich meine, es sind ja auch nicht alle, die in Deutschland türkeistämmig sind, wahlberechtigt in der Türkei. Daher ist das Wahlergebnis auch repräsentativ für die türkeistämmige Community in Deutschland und ihre politischen Einstellungen heute.
Natürlich kennen wir nicht die politischen Einstellungen der nicht Wahlberechtigten, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Allerdings, wenn man dann bedenkt, bei 1,5 Millionen Wahlberechtigten sind über 50% zur Wahl gegangen. Ich kenne ein wenig die türkische Landschaft in Deutschland und die türkische Landschaft in Deutschland ist mehrheitlich konservativ, religiös, national verortet. Das ist die Mehrheit.
Wir beobachten gerade die Lira im freien Fall, eine desolate Menschenrechtslage und massive Versäumnisse im Katastrophenschutz, die im großen Erdbeben letzten Februar zutage traten. Erdogans Bilanz im Inland wirkte ja eher mau. Was überzeugt die Auslandstürken denn so an ihm, außer halt, dass er auch konservativ ist und sich religiös gibt in der Öffentlichkeit?
Bevor ich auf die Frage antworte, müsste ich Ihnen die Ergebnisse in den 13 Provinzen, die vom Erdbeben schwer betroffen waren, rekapitulieren. In diesen 13 Provinzen, selbst in Hatay, in der Stadt mit den meisten Verheerungen, hat Erdogan bei der Stichwahl gewonnen. Die Menschen in der Türkei, wie auch in Deutschland, haben nicht danach entschieden, welche aktuellen Verwerfungen wirtschaftlicher oder sonstiger Natur in der Türkei gibt, welche Inhalte Parteien und Präsidentschaftskandidaten anbieten, sondern es war wirklich nur eine Frage, soll Erdogan abgelöst werden oder soll Erdogan weitermachen? Hinzu kommt, wir haben eine andere Bindung, als wir sie aus Deutschland kennen. Also es ist weniger eine Parteibindung, sondern es ist eher eine Personenbindung. Türkische Wählerinnen und Wähler sind wie Fans. Man ist Fan von einem Fußballverein und man ist Fan von einem Politiker aus dem eigenen politischen Lager. Also jemand, der im linken, säkularen Lager ist, wechselt in der Regel nie zum anderen konservativen Lager und umgekehrt. Und in diesem Lager ist es eindeutig so, dass eben Erdogan eine viel stärkere Fanbeziehung unterhält zu seinem Wahlvolk, als Kılıçdaroğlu es vermochte. Er war nur ein Präsidentschaftskandidat und nur ein Vorsitzender, der diese 48% bekommen hat, nicht unbedingt, weil man ihm alles viel besser zugetraut hat, sondern weil die Leute einfach wollten, dass Erdogan nicht mehr die Geschicke des Landes führt. Die Türkei ist ein tief politisch gespaltenes Land.
Dann schauen wir uns doch aber auch nochmal an, inwiefern vielleicht die politische Situation hier etwas mit dem Wahlverhalten zu tun haben könnte oder mit vielleicht auch dem Fankult, wie Sie gesagt haben, der in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken. Ich erinnere mich beispielsweise an einen älteren Mann, der seit 40 Jahren mit türkischem Pass in Deutschland lebt und der geht jeden Tag seit vielen Jahren auf die Straße, um zumindest für das kommunale Wahlrecht in Deutschland zu demonstrieren. Ist ja im Grunde schon ziemlich seltsam, dass Menschen Jahrzehnte in einem Land leben und aber nur in einem anderen wählen können, in dem sie gar nicht leben. Muss das Staatsbürgerrecht verändert werden? Was denken Sie?
Ja, das ist ein Instrument. Die neue Bundesregierung wird ja die Erleichterung der doppelten Staatsangehörigkeit ermöglichen. Das war so ein Wunsch, um den Lebensrealitäten der Menschen gerecht zu werden. Im 21. Jahrhundert gibt es nicht Monoidentitäten, sondern oft additive Identitäten. Man kann sozusagen Deutscher sein und sich zugleich türkisch fühlen, wie man Deutscher und Europäer sein kann. Das gilt natürlich auch für die Türkeistämmigen. Sie haben transnationale Identitäten und die sind verortet sowohl in Deutschland als auch teilweise in der Türkei und bei Hochqualifizierten sogar international. Diesen Umstand müssen wir gerecht werden und dabei gleichzeitig uns auch in Erinnerung rufen, Menschen aus der Einwanderergesellschaft, ein großer Teil von ihnen hat selbst noch Migrationserfahrung. Jemand wie ich, der selbst Migrationserfahrung hat und dieses Jahr sein 50. Lebensjahr in Deutschland verbringen wird, ich kenne diese Wandlung vom Ausländer zum Inländer bis zum Deutschen. Während meiner Kindheit und Sozialisation war ich Ausländer. Ich habe mich auch als solche gefühlt. Meine Lebensplanung war bis zu meinem Studium sogar darauf ausgerichtet, in die Türkei zurückzukehren. Erst 2002 habe ich mich einbürgern lassen. Erst ab 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz hat Deutschland überhaupt akzeptiert, dass es ein Einwanderungsland ist. Nicht mal vor 20 Jahren. Und was sagen wir heute? Deutschland kann ohne Einwanderung in vielen Bereichen nicht mehr tragfähig sein, weil wir einfach Fachkräfte benötigen. Das war auch vor 10, 20 Jahren absehbar. Aber die Politik wollte das nicht wahrhaben und wollte der Bevölkerung das auch nicht vermitteln. Und aufgrund ihrer sozialen, kulturellen, religiösen Distanz zur Mehrheitsbevölkerung standen sie immer im Fokus von Integrationsdebatten und in der Regel immer mit ihren vermeintlichen Defiziten. Und aus diesen Gemengelage entsteht auch eine Trotzreaktion.
Und genau das macht sich ja jetzt auch, wenn man dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir glauben kann, der türkische Präsident zunutze, beziehungsweise verschärft diese Spaltung vielleicht noch mit seiner Diaspora-Politik über türkische Medien und die muslimischen Dachverbände, die er als islamistische Propaganda nutzt, so Özdemir. Er hat außerdem die deutsche Politik aufgefordert, dieser Propaganda eine gute Integrationspolitik entgegenzusetzen. Da sind Sie ja Experte, auch wie Sie eben erzählt haben, auch am eigenen Leib. Wie kann denn eine gute Integrationspolitik vor Auslandspropaganda schützen?
Zum einen müssen wir bei der Integrationspolitik zwei Ebenen bedenken. Einmal die Ebene strukturelle Integration, dass wir den Menschen Chancengleichheit geben in allen Lebensbereichen, angefangen von der Schulausbildung bis hin zum Arbeitsleben. Das ist die eine Voraussetzung. Da gibt es noch Nachholbedarf, insbesondere wenn es um die schulische Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte geht. Sie besuchen in der Regel deutlich schlechtere Schulformen als in der Mehrheitsbevölkerung, bekommen deutlich weniger gute Abschlüsse und selbst wenn sie gute Abschlüsse vorweisen können, haben sie oft beim Zugang zur Berufsausbildung oder Arbeitsleben mit diversen Hürden zu kämpfen, weshalb ihre Einstiegschancen niedriger sind als bei Gleichaltrigen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene betrifft die Emotionen. Wir müssen diesen Menschen auch das Gefühl geben, dass sie, dass Menschen wie ich, Teil dieser Gesellschaft sind. Und dafür muss die gesellschaftliche Atmosphäre stimmen. Angefangen von der Politik über die Medien bis hin zum Alltag. Und das ist ein Lernprozess, die Mehrheitsgesellschaft auch machen muss. Auch sie hat über Jahrzehnte hinweg daran geglaubt, die Leute kommen und werden irgendwann mal gehen. Deutschland ist kein Einwanderungsland. De facto war Deutschland immer Einwanderungsland. Aber dieses Gefühl, einfach dazu zu gehören, dass die deutsche Identität zulässig ist für Menschen mit muslimischer Verortung. Und das muss Deutschland viel stärker betonen. Und wenn dann irgendeiner von diesen Menschen sich daneben benimmt, vermeintlich oder faktisch, dann müssen wir das nicht generalisieren. Dann müssen wir nicht nach den Vornamen fragen, wie wir bei der Silvesternacht-Geschichte getan haben. Sie gehören zu uns, wenn sie eben was Tolles leisten, aber auch dann, wenn sie sich daneben benehmen, auch dann müssen wir auf sie zugehen und schauen, wie wir es besser machen können.
Ja, und über das Bessermachen, darüber habe ich gesprochen mit dem Diplom-Ökonom und Programmverantwortlichen für den Bereich Migration am Zentrum für Türkei-Studien und Integration. Herr Ulusoy, danke für das Gespräch.
Bitteschön.